Echt ein tolles Lied. Bleibend ist deine Treu. Ja, das ist einfach super zu wissen, dass Gott treu ist und wir in seinen Händen geborgen sind. Ja, wie Schün schon sagte, wir fahren fort mit der Bergpredigt in unserer Predigtreihe. Die steht im Matthäusevangelium Kapitel 5 bis Kapitel 7. Und heute wären die Verse Kapitel 5, 33 bis 37. Matthäus Kapitel 5, 33 bis 37. Ich lese. Hier sagt Jesus: Ihr habt weiter gehört, dass zu den Alten gesagt ist, 3. Mose 19, 12, 4. Mose 30, 3, du sollst keinen falschen Eid schwören oder nicht falsch schwören und sollst dem Herrn, deinen Gott, Eid halten. Ich aber sage euch, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt, weder bei dem Tempel, weder bei dem Himmel, denn er ist der Thron Gottes, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße, noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs. Auch sollst du nicht bei deinem Haupt schwören, denn du vermagst nicht, ein einziges Haar weiß oder schwarz zu machen. Eure Rede sei aber ja, ja, nein, nein. Was darüber ist, das ist vom Übel oder vom Bösen oder vom Argen, wie man übersetzen möchte. Wie schon oft gesagt, die Bergpredigt ist das Grundgesetz des Reiches Gottes. Jesus sammelt eine Schar Nachfolger, Menschen, die an ihn glauben, die mit ihm leben und mit ihm hier in dieser Welt ihr Leben gestalten. Und da gibt Jesus zum Teil ganz neue Ordnungen, Prinzipien und Zusammenhänge. Wenn er immer wieder sagt, es ist den Alten gesagt, ja, das stimmt, ich aber sage euch, dann fügt manchmal Jesus noch was dazu oder er geht noch ein Stück tiefer. Es kann auch mal sein, dass er etwas außer Kraft setzt. Und wir haben hier jetzt gerade vom letzten und vorletzten Mal und dann heute drei so wichtige Themen, die sind einfach wichtig für die Gemeinschaft derer, die zu Jesus gehören. Vor 2 Wochen ging es um den Zorn und dass Jesus den Zorn dämmen und beseitigen möchte im Zusammenleben seiner Leute. Und wir hatten letztes Mal das Thema, du sollst nicht Ehe brechen. Auch hier sagt Jesus ein Wort dagegen und macht deutlich, das beginnt ja schon im Herzen, das Trennende und das Zerstörende. Und heute könnte man auch sagen, es geht ihm um die Unwahrhaftigkeit, um die Lüge, um sie aus der Gemeinschaft der Gläubigen zu verbannen. Denn wenn da Lüge ist, wenn da Unzuverlässigkeit und Unwahrhaftigkeit dominieren, ist Gemeinschaft nicht möglich. Auch Paulus im Epheserbrief, als er dann von diesem neuen Leben spricht, sagt er als erstes, hört auf zu lügen, euch zu belügen und redet untereinander die Wahrheit. Und darum geht es Jesus auch, dass aus der Gemeinschaft seiner Leute und aus dem Verhältnis zu Gott die Unwahrheit und Lüge keinen Platz mehr finden. Und ich finde, das ist ein wichtiges Thema, wenn auch diese Verse etwas schwierig auszulegen sind, zum Teil auch umstritten sind in der Auslegung. Aber summa summarum doch ein wichtiges Thema, wenn es heißt Wort halten, wenn es um Ehrlichkeit geht, um Wahrhaftigkeit geht, wenn es um Vertrauenswürdigkeit geht, wenn es um Zuverlässigkeit geht. Und die Frage an dich heute Morgen, die ich mir selber auch stelle und die mich auch ins Nachdenken gebracht hat, ist, bist du ein zuverlässiger Mensch? Bist du ein vertrauenswürdiger Mensch? Dass andere Menschen, ob sie in deiner Nähe sind oder mehr in der Ferne, bei der Arbeit oder in der Familie oder in der Gemeinde, dass andere Menschen dir vertrauen und sagen, hey, der ist zuverlässig. Auf den kannst du dich verlassen. Was der sagt, das tut er auch. Das hält er auch, das stimmt. Man wird nicht einfach von heute auf morgen ein zuverlässiger, vertrauenswürdiger Mensch. Weil wenn jemand hier jetzt hereinkäme, den man überhaupt nicht kennt, das erste Mal sieht, niemand von uns könnte sagen, oh, du bist ein zuverlässiger, vertrauenswürdiger Mensch. Oder du bist völlig unzuverlässig, man kann dir gar nicht vertrauen. Wer so redet, der hypt entweder, um jemanden einzukassieren, oder der denunziert jemanden, ohne ihn zu kennen. Aber es wäre der größte Quatsch, einem unbekannten Menschen in diese Richtung irgendwie ein Prädikat zu geben. Sondern man muss einen Menschen kennenlernen. Und dass dann jemand zuverlässig ist und dass dann jemand vertrauenswürdig ist, das hat eine Geschichte. Und hier sind wir herausgefordert, mal sozusagen ein Image aufzubauen. Das ist das Resultat vieler Jahre. Das Resultat vieler Begegnungen, das Resultat des bisherigen Lebens und wie mich Menschen kennengelernt haben. Und da ist es ja tatsächlich manchmal so, dass Leute sich hier ein negatives Image aufgebaut haben, weil es in ihrem Herzen auch so ähnlich ist. Ja, ich helfe dir auf jeden Fall beim Umzug. Du kannst sie auf mich verlassen. Und dann steht man und schaut auf die Uhr. Und derjenige kommt nicht. Ja, übermorgen genau, da treffen wir uns um 18 Uhr. Ich komme, kannst dich auf mich verlassen. Und dann wieder mal 10 Minuten vor 18 Uhr Telefonanruf, ich habe Kopfschmerzen, mein Bauch tut weh oder was auch immer. Zum 10. Mal schon. Ich möchte auf jeden Fall mitarbeiten im Jugendkreis, Teenkreis, Kinderstunde, Gottesdienst, Jungschau, was auch immer. Ich bin da, ich bin eingeteilt, 5 Minuten vorher, oh, ich liege im Bett. 2 Stunden später kann man vielleicht durch die Gegend hüpfen. Und man baut sich ein Image auf der Vertrauenswürdigkeit oder des Nichtvertrauens. Und wenn man da ein Image aufgebaut hat, kriegt man das nicht mehr weg. Deswegen achte auf dein Ja und dein Nein. Achte auf das, was du zusagst und was du nicht zusagst und dann halte es. Natürlich gibt es Dinge, die dazwischen kommen, aber es geht um eine Spur. Und um ein Gesamtbild, dann halte es, damit du, es gibt nichts Wertvolleres und nichts Wichtigeres als vertrauenswürdige Menschen, auf die ich mich verlassen kann. Als Zuverlässigkeit. Wir leben im Zeitalter von Fake News und endlos viele Nachrichten, Alternativnachrichten, allgemeine Nachrichten und man weiß manchmal nicht mehr, wem kann man trauen, was stimmt. Viele machen Versprechungen und hinterm Rücken machen sie so. Edge. Und scheren sich einen Dreck darum. Und da sagt Jesus, nein, das soll in der Gemeinde, das soll unter denen, die zu mir gehören und mit mir Gemeinschaft haben, da soll die Wahrhaftigkeit dominieren. Da soll man sich vertrauen können. Und das wünsche ich natürlich mir. Und das wünsche ich auch dir, dass du ein vertrauenswürdiger Mensch sein kannst oder auch bist. Und das hängt einfach damit zusammen, Wort halten. Und das hängt auch mit diesem Thema Schwören und Eid zusammen. Und mit dem Thema, du sollst nicht lügen oder du sollst nicht den Namen Gottes missbrauchen, fromm vorschieben. Und auch unter dem Deckmantel dieses Namen das Wort nicht halten. Und vielleicht letztendlich sogar täuschen, bewusst oder auch unbewusst täuschen. Überschrieben ist es ja zum Beispiel in der Lutherbibel vom Schwören. Es heißt auch mal, du sollst nicht schwören. Ich habe hier mal, etwas aus Bayern, wenn jemand Beamter wird, kann es so heißen, er muss ja einen Eid ablegen, ein Schwur oder ein Gelöbnis, das sind gleiche Dinge, und sagen, ich schwöre Treue dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und der Verfassung des Freistaates Bayern, gehorsam den Gesetzen und gewissenhafte Erfüllung meiner Amtspflichten, so wahr mir Gott helfe. Kann man sagen, den Schluss muss man nicht, wenn man nicht religiös ist. Aber hier, wenn man Beamter werden will, dann ich schwöre und dann auf die Verfassung Bayerns, auf die Gesetze, sie gewissenhaft einzuhalten. Darf ein Christ das? Bedeutet das nicht, man kann seinem Ja nicht trauen, erst wenn er schwört? Es gibt dort viele Gedanken um dieses Thema und auch unterschiedliche Meinungen. Ich denke, wir kommen darauf. Schwören spielt in der Bibel, auch vor allem im Alten Testament, eine große Rolle. Ne? Wir haben das über 200 Mal, dass geschworen wird. Zwischen Menschen und Gott wird angerufen als Zeuge und auch geschworen vor Gott. Ich schwöre dir, Gott, und in deinem Namen über 200 Mal. Und Gott sagt sogar auch mal hier und da, du sollst schwören. Ne? Haben wir in den Mosebüchern mal. Aber wenn du schwörst, dann halte deinen Eid. Und die Bibel macht deutlich, nicht nur Menschen schwören, leisten einen Eid, ein Gelöbnis, unterstreichen ihre Aussage mit so einer Verbindlichkeit, sondern sie spricht auch davon, dass Gott immer wieder mal schwört. 82 Mal ist die Rede davon, dass Gott einen Schwur leistet, einen Eid leistet, eine so rechtlich, gesetzlich gebundene Aussage. Man könnte fragen, wenn es ja beim Schwören um die Bezeugung und Bestätigung und Bekräftigung der Wahrheit geht, warum muss Gott dann schwören? Oder könnte es beim Schwören auch noch um etwas anderes gehen? Gott muss nicht schwören. Bei ihm ist nicht Licht und Schatten im Wechsel. Er ist absolut treu und zuverlässig. Ein Wort und es stimmt. Und trotzdem schwört Gott immer wieder. Er schwört, ich denke, um uns Menschen willen, damit wir ihm wirklich ganz vertrauen in manchen Aussagen. Und wenn man genau nachschaut, kann man tatsächlich feststellen, dass da, wo Gott es mit einem Schwur noch bekräftigt, handelt es sich um eine Sache, die unumstößlich ist und niemals enden wird. Gott macht auch so viele Aussagen, aber in diesen anderen Aussagen kann es auch noch mal zu einer Änderung kommen, zum Beispiel, wenn wir im Gebet vor Gott ringen und ihn bestürmen. Denken wir mal an Ninive. Im Auftrag Gottes sagt Jona, in 40 Tagen geht Ninive unter. Und er sagt dort die Worte Gottes. Und dann geht Ninive in 40 Tagen nicht unter. Was ist denn da los? Souveränität Gottes. Thema, ne? Was ist denn da los? Gott hat sich durch die Buße der Leute in Ninive umstimmen lassen in seinem Vaterherzen, diese Stadt nicht zu zerstören, zumindest noch nicht zu zerstören. Das ist möglich. Und das hat nichts mit Untreue Gottes zu tun, sondern mit Liebe Gottes zu tun und mit der Verantwortung des Menschen und mit der Ernsthaftigkeit des Gebetes und der Ernsthaftigkeit einer Umkehr. Diese Dinge nimmt Gott ganz, ganz wichtig. Dass er sogar Dinge, die er plant und beschließt, umlenken kann, ohne sich untreu zu werden. Aber da, wo er schwört, gibt es nichts, das ist in Ewigkeit. Zum Beispiel dem Abraham schwört er, ihn in Ewigkeit zu segnen. Und das wird nie rückgängig gemacht werden. Das geht über Israel zu Jesus, diesem einen Nachkommen. Und durch Jesus ist die Welt gesegnet. Das hat Gott nie geändert, auch nicht durch die Untreue des Volkes. Oder Gott schwört dem Noah, dass diese Welt nie mehr durch Wasser, durch eine Sintflut zerstört wird. Es wird nie mehr passieren. Und da könnt ihr jetzt beten, was ihr wollt, dass Gott durch eine Sintflut die Welt zerstört, macht ja keiner. Aber wir könnten beten, was wir wollen, Gott wird dieses Gebet niemals erhören. Er hat es geschworen. Und das gibt uns auch nochmal richtig, wenn es mal so richtig plattert und Überschwemmungen. Wir wissen ganz genau, durch Wasser wird die Welt nie mehr zerstört werden. Oder wenn wir an das Priestertum denken, dann hat Gott geschworen, dass es ein Priestertum nach Melchisedek in Ewigkeit geben wird. Und dieses Priestertum nach Melchisedek ist, wie der Hebräerbrief sagt, das Priestertum von Jesus Christus. Und es ist deswegen ein ewiges Priestertum. Gott hat es geschworen. Aber das levitische Priestertum, da hat Gott nicht geschworen. Und es hat geendet. Als Tempel und Kultus und so weiter ein Ende nahmen in Israel. Schwören ist ein großes Thema in der Bibel. Es kommt nicht nur im Alten Testament vor, es kommt auch im Neuen Testament vor. Es gibt Schwurformeln, die werden halb erwähnt und dann ist damit schon ein Schwur, ein Eid gemeint. Jesus selber hat das auch getan vor dem hohen Priester, wo er sagte, ich beschwöre dich sozusagen vor Gott. Bist du Christus, der Sohn Gottes? Und Jesus sagt, ja, du sagst es. Oder Paulus meint jetzt mal, ich rufe Gott zum Zeugen an. Oder ich beschwöre euch. Also auch im Neuen Testament sind das Schwurformeln, die hier und da auftauchen in gewissen Zusammenhängen. Warum? Unser Text, wo es geheißen hat, du sollst dein Eid halten, ihr sollt überhaupt nicht schwören, weder beim Himmel, noch bei der Erde, noch Jerusalem, eurem Haupt, sondern ja, ja, nein, nein. Unser Text, da gibt es so drei verschiedene Stellungnahmen dazu, die ich mal erwähnen möchte. Die erste ist, dieser Text, Jesus sagt hier ganz deutlich, nun ist es so, wir dürfen nicht schwören. Gott verbietet es, zu schwören. Und zum Beispiel die Quäker und auch manche andere christliche Glaubensrichtungen halten sich ganz fest daran und sie leisten keinen Eid vor Gericht, geschweige denn die Hand auf die Bibel legen, in Amerika glaube ich. Sie leisten auch keinen Beamteneid und so weiter, weil Gott, Jesus sagt doch, ihr sollt überhaupt nicht schwören. Und kommen manchmal ganz schön in Konfrontation. Aber das ist diese eine Auslegung. Eine zweite Auslegung ist, Jesus sagt hier nicht, dass gar nicht geschwört werden darf, sondern er geht gegen das falsche Schwören vor. Schwören, wo man sich also eine Hintertür offen lassen möchte. Und er spricht dann einen Missstand ab, der von den Schriftgelehrten und Pharisäern ausgeklügelt wurde und im Volk praktiziert wurde. Also Jesus ist nicht grundsätzlich gegen Schwören, aber er ist dagegen, dass man falsche Eide schwört, die den anderen reinlegen könnten. Und eine dritte Ansicht in der Auslegung dieser Texte ist, ja, Jesus ist gegen das Schwören, und zwar gegen das Schwören innerhalb der Gemeinde unter den Brüdern und Schwestern und sagt, das wäre ja eine Kapitulation des Glaubens, eine Kapitulation der Wahrhaftigkeit, der Ehrlichkeit, des Geistes Gottes in jedem Gläubigen, wenn die Gläubigen auch noch sagen müssen, du, und ich schwöre dir, morgen komme ich, wie ich gesagt habe, um 18 Uhr und besuche dich. Und ich schwöre dir, ich werde für dich beten, bis du gesund bist. Das wäre eine Kapitulation, wenn die einfache Aussage nicht reichen würde. Eigentlich kann man ja auch nicht sagen, wahr, wahrer, am wahrsten. Wahr, mehr geht nicht. Aber in der Welt, so diese Auslegung, ist ein Schwur der gefallenen Welt Nütze getragen, dann doch hier und da geboten, weil die Lüge regiert, weil der Teufel ein Vater der Lüge ist. Und Paulus schreibt mal, er ist der Gott dieser Welt. Und deswegen, das ist vom Bösen, aber das ist in einer gefallenen Welt nötig, sich durch einen Schwur festzulegen, um die Wahrheit zu finden und auch jemanden juristisch belangen zu können. Das ist die dritte Auslegung, wenn es ums Schwören geht. Also manche sagen, was denkst du? Generell, du darfst gar nicht mehr schwören. Andere sagen, doch, du darfst schwören, aber es muss ein wahrhaftiges Schwören sein unter Hintertürchen. Und Dritte sagen, in der Gemeinde, nein, in dieser Welt, die eine gefallene Welt ist, kann Schwören, ein Eid, hilfreich sein und helfen. Ich möchte unabhängig davon diese drei Aussagen in unserem Text unterstreichen. Das erste, du sollst keinen falschen Eid schwören und sollst dem Herrn, deinem Gott, den Eid halten. Also, dass wenn jemand einen Eid geschworen hat, wenn jemand ein Gelöbnis abgelegt hat, soll er es auch halten. Ich lese mal aus dem Predigerbuch. Da schreibt der Prediger Kapitel 5, ab Vers 3. Wenn du Gott ein Gelübde tust, so zögere nicht, es zu halten, denn er hat kein Gefallen an den Toren. Was du gelobst, das halte. Es ist besser, du gelobst nichts, als dass du nicht hältst, was du gelobst. Lass nicht zu, dass dein Mund dich in Schuld bringe, und sprich vor dem Boten Gottes nicht, es war ein Versehen. Gott könnte zürnen über deine Worte und verderben das Werk deiner Hände. Also da, wo ein Schwur geleistet wurde, eine starke Zusicherung, da sollen wir es halten. Und wenn wir es nicht halten können, sollen wir lieber keine feste Aussage machen. Das ist einfach nochmal dieser Ausruf an uns alle, hey, der Weg zur Wahrhaftigkeit, da wo du etwas zugesagt hast, halte es. Wenn du es nicht halten kannst, dann sage lieber nichts zu. Und oft steht dahinter ja auch eine gewisse Herzenseinstellung. Man sagt manchmal gerne ganz viel zu. Ich bete für dich, ich bete für dich, ich werde dich besuchen, ich komme zu dir und das mache ich auch noch und das mache ich auch noch, das mache ich auch noch. Das sieht ja wunderbar aus. Ne? Wow, der Zuschauer würde sagen, was der betet, was der hilft, was der besucht, was der alles macht und zusagt, der Finger geht zuerst hoch. Das ist ja ein wahnsinnig tolles Image. Aber wenn du dieses Image nicht halten kannst, dann sei lieber demütig. Dann sei einer von denen, der nicht sagt, ich bete. Dann sag nichts. Dann sei einer von denen, der eben nicht sagt, ich komme rum, bevor du es brichst und es nicht tust. Das sieht dann nicht so glorreich aus. Aber das ist echt. Und langfristig zahlt sich das besser aus. Und du wärst jemand, der glaubwürdig ist. Also, wo du etwas zusagst, ich weiß nicht, wo es aktuell sein könnte in deinem Leben, habe mich ein bisschen schwer gefunden, so praktische Beispiele vielleicht zu finden. Aber wo du etwas zusagst oder gar geschworen hast, halte es. Aber grundsätzlich sei langsam damit. Sei langsam damit, Dinge fest zuzusagen, wenn du schon im Herzen weißt, oh, wahrscheinlich werde ich es nicht tun. Es geht um Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit. Das zweite hier ist diese Hinterhältigkeit. Und Jesus sagt, ich aber sage euch, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt, weder bei dem Himmel, denn der ist der Thron Gottes, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße, noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs und so weiter. Könnte man denken, Jesus sagt, ihr sollt überhaupt nicht schwören. Man könnte aber auch sagen, ich sage euch, ihr sollt überhaupt nicht beim Himmel schwören. Ihr sollt überhaupt nicht bei der Erde schwören. Ihr sollt überhaupt nicht bei der großen Stadt Jerusalem schwören. So könnte man tatsächlich legal auch übersetzen. Und da merkt man, dass Jesus jetzt nicht generell etwas gegen das Schwören sagt, sondern gegen das falsche Schwören. Denn damals die Schriftgelehrten und Pharisäer sagten sich, also wenn ich jetzt direkt bei Gott und seinem Namen schwöre, übrigens, den Namen wollte man auch nicht gerne aussprechen, weil er zu heilig war. Ne? Aber wenn ich jetzt direkt, wie es im Alten Testament geboten ist, direkt den Namen Gottes anrufe, Gott ist mein Zeuge, ich schwöre auf den Namen Gottes, und ich es dann nicht halte, dann trifft mich sein Fluch. Deswegen schwöre, ich will es ja auch gar nicht unbedingt halten, aber ich will die Gewissheit dem anderen so geben, damit er sich auf mich einlässt. Deswegen schwöre ich lieber auf den Himmel. Und da sagt Jesus, hey, wenn du auf den Himmel schwörst, das nützt dir gar nichts, denn er ist der Thron Gottes. Das ist das Gleiche, als wenn du auf Gott schwörst. Und andere sagten, na, dann schwöre ich lieber auf diese Erde. Und Jesus sagt, nee, also wenn du auf diese Erde schwörst, schwörst du auch auf Gott, denn er ist der Schemel, denn die Erde ist der Schemel Gottes. Na, dann schwöre ich lieber auf die Stadt Jerusalem, auf die Zinnen Jerusalems. Und Jesus sagt, nein, wenn du auf die Zinnen Jerusalems oder auf Jerusalem schwörst, schwörst du auch auf Gott, denn er ist der große König dieser Stadt. Das ist Augenwischerei, das ist Leute reinlegen und vor Gott irgendwo noch verschont zu werden. Und da geht Jesus gegen an, gegen diese Trickserei, gegen dieses übers Ohr hauen. Ja, ich habe ja nur auf den Himmel geschwört. Wenn ich es da nicht halte, ist er nicht so schlimm. Aber der andere denkt, ich meine es wirklich so. Ich habe ja nur auf die Erde geschwört. Wenn ich es nicht so halte, ist er nicht so schlimm. Ich habe nur auf die Stadt geschwört. Wenn ich es nicht halte, ist er nicht so schlimm. Und Jesus sagt, doch, das ist ganz schlimm. Denn das alles gehört Gott. Du kannst gleich auf den Namen Gottes schwören. Das ist dasselbe. Oder lass es bleiben. wenn du lügen und betrügen willst, wenn du den Bund nicht halten willst oder nicht halten kannst. Auch hier habe ich mich ein wenig schwer getan, eine Anwendung zu finden für uns, wo wir uns vielleicht Hintertürchen aufhalten, wo wir bewusst Menschen täuschen und auf der anderen Seite doch einen heiligen Schein vorgeben, sodass man sich auf uns einlässt. Mir sind hier jetzt nicht konkrete Beispiele eingefallen. Vielleicht macht der Geist Gottes dir einen Punkt deutlich, aber es ist wiederum eine Unterstreichung, sei wahrhaftig. Man kann nicht halb schwören, man kann nicht halb zusagen, sondern ganz, und damit steht man vor Gott. Und dann diese dritte Aussage eben, eure Rede sei ja, ja, nein, nein. Was darüber ist, das ist vom Übel. Oder wie Jakobus in Kapitel 5 das aufgreift, thematisch sachlich genau gleich, die Worte etwas ausgedeutet. Jakobus Kapitel 5, Vers 12, da sagt er, vor allen Dingen aber, meine Brüder, schwört nicht weder bei dem Himmel noch bei der Erde oder schwört weder bei dem Himmel noch bei der Erde noch mit einem anderen Eid. Es sei aber euer Ja ein Ja und euer Nein ein Nein, damit ihr nicht dem Gericht verfallt. Also Jakobus schreibt auch an eine jüdisch geprägte christliche Gemeinde in der Diaspora. Und es schien damals wirklich ein großes Thema im Judentum zu sein, diese Sache mit dem Schwören, Täuschen und Nicht-Halten. Deswegen geht Jesus so stark darauf ein. Deswegen greift hier eben auch nochmal Paulus diese Thematik deutlich auf. Und auch in den Weherufen gegen die Pharisäer, Matthäus 23, spricht Jesus diese Sache nochmal an. Wir können mitnehmen, ein Ja, unser Ja soll ein Ja sein. Aber wir sollen nicht nur Ja sagen, sondern auch unser Nein soll ein Nein sein. Wie viel ist in deinem Leben das Ja wert? Ist das eine Inflation geworden? Und dann nur noch, aber wirklich Ja, ehrlich, ganz ehrlich, dann könnte man vielleicht glauben, das wäre nicht gut. Wie viel ist in deinem Leben das Nein wert? Wenn du Nein sagst, das auch Nein ist. Und die Prägungen fangen ja in der Familie, in der Erziehung an. Ich will nicht kleinlich sein, auch nicht penetrant sein. Man braucht in der Erziehung auch ein großes Herz. Man sollte in der Erziehung kein Gesetzesbuch und Maßnahmenkatalog an die Wand hängen. Das ist nicht gut. Da bin ich gar nicht dafür. Aber wenn die Mama sagt, du kriegst heute keine Schokolade zu essen, erst morgen wieder, bedeutet das was? 5 Minuten später hat das Kind die Schokolade. Und was die Mama sagt, naja. Und was Gott später sagt, naja. Also Eltern, die Nein sagen und es nicht halten, bringen ihren Kindern damit ja was bei. Das Nein ist nicht so gemeint. Und wenn man das Nein übertritt, passiert auch nichts. Und Kinder münzen das auf Gott. Deswegen legt Gott ja auf diese Dinge so viel Wert. Kinder münzen das auf Gott. Wenn Gott Nein sagt, naja, so gemeint ist das nicht. Wenn Gott Nein sagt und man übertritt es, auch nicht so schlimm. Und wenn Eltern Ja sagen, das Kind fragt, können wir morgen, gestern gefragt hätte, heute ist Sonntag, morgen Nachmittag ein Eis essen gehen in der Stadt? Und der Papa sagt, ja, morgen gehen wir ein Eis essen in der Stadt. Und so spontan hat man es ein bisschen so gedacht, diese Richtung, aber auch nur so diese Richtung gedacht. Vielleicht schon im Hinterkopf gehofft, dass was dazwischen kommt. Und so nach Mittag dann so allmählich, ja, ach, das können wir eigentlich auch nächste Woche machen, weil irgendwie, ich bin heute so abgearbeitet und müde, kann alles passieren. Aber wenn das eine Ständigkeit ist, was bedeutet dann das Ja? Was bedeutet das Ja Gottes in Jesus Christus? In Jesus beschenkt er mir, vergibt er mir, nimmt er mich an, liebt er mich, kann ich dem überhaupt noch dann vertrauen? Und so hat auch unser zwischenmenschliches, auch unser familiäres und häusliches Umgehen mit der Wahrheit, mit Ja und Nein und mit festen Zusicherungen etwas zu tun mit der Prägung eines Menschen dann und auch etwas zu tun mit dem Glauben an Gott, ob wir es glauben oder nicht, aber so ist es. Und deswegen ist das Jesus so wichtig, wenn er sagt und Jakobus sagt, euer Ja sei ein Ja, dann steh dazu. Wenn du was versprochen hast. Und euer Nein sei ein Nein, dann steh dazu. Und wenn die Kinder dir in den Ohren quaken und alles Mögliche, steh dazu. Am Ende werden die Kinder es dir danken und merken, dass du sie lieb hast. Und sie werden das auf Gott münzen. Und Jesus kämpft dafür. Er kämpft für seine Gemeinde. Wie wichtig ist, dass wir uns in der Gemeinde vertrauen können. Ne? Uns aufeinander verlassen können. Nicht, weil der andere perfekt ist. Ich bin überhaupt nicht perfekt. Nicht, weil der andere immer recht hat in dem, was er sagt. Aber vertrauen können, weil man merkt, Mensch, er steht zu seinem Wort. Er ist vertrauenswürdig. Und das hat eine Geschichte. Und das ist aufgebaut. Und besonders ihr jungen Leute unter uns, so ganz jung ist ja niemand mehr, aber vielleicht im Teenie-Alter, Jugendalter, ihr seid jetzt am Aufbauen. Seit ein paar Jahren baut ihr euer Image auf. Ihr habt noch 2-3 Jahre Zeit, dann habt das. Und da kommt ihr nicht mehr gut raus. Deswegen achte sehr gut darauf, ob du deine Zusagen einhältst. Achte sehr gut darauf, was du zusagst. Und meide alle scheinheiligen, eingeredeten Ausreden. Das merkt der andere sowieso. Es ist ja niemand dumm. Und das ist so wichtig für dein Leben in der Gemeinde, das ist so wichtig für dein Leben in der Ehe, ob du vertrauenswürdig bist. Das ist so wichtig für deinen Beruf, den du ausübst. Der Chef merkt das, ob du vertrauenswürdig bist. Und solche Leute sind Gold wert. Und Jesus will solche Leute schaffen. Und in seiner Nähe, wo unser Herz verändert, unser Herz füllt mit Liebe und Wahrhaftigkeit, weil wir vor ihm ehrlich werden können, ohne verdammt zu werden, wachsen auch diese Qualitäten. Und hier und da ist dann tatsächlich auch ein ehrliches Entschuldigen nötig. Mensch, ich habe das zugesagt. Ich habe es wirklich so gemeint. Du, es tut mir echt leid. Da ist was dazwischen gekommen. Ich kann es wirklich nicht ändern. Aber sowas darf nicht jede Woche passieren. Und auch nicht jeden Monat. Sowas passiert mal, aber nicht programmiert. Meine Frau und ich, ja, wir stupseln uns öfters mal. Werner, du hast doch gesagt, du wolltest da anrufen. Ja. Oder das geht dann auch hin und her. Ne? Und dann kann man natürlich auf stur machen. Das nervt dich schon wieder rum. Ne? Oder man kann sagen mit demütigem Herzen, ja, du hast recht. Ne? Ich muss weniger zusagen in dem Fall und das, was ich zusage, auch tun. Und dazu brauche ich Gottes Gnade und ein ehrliches Herz in der Nähe unseres Herrn Jesus Christus. Das wünsche ich euch. Wort halten in der Nähe Gottes durch seine Gnade und bei den Dingen, die wir durch Weisheit hier auch lernen dürfen. Amen. Wir singen ein Lied. Genau.